Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz zur Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal für das Geschäftsjahr 2017-2018. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Thomas Wichtel übergeben. Bitte schön.
Ja, vielen Dank und auch guten Morgen von meiner Seite zu unserem Call zum ersten Quartal Geschäftsjahr 2017-2018. Unser Vorstandsvorsitzender Rainer Unsdörfer und Finanzvorstand Dirk Kalibe werden jetzt kurz das Quartal bewerten und stehen Ihnen danach in bewährter Weise Fragen und Antwort zur Verfügung. Ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Unsdörfer.
Dankeschön. Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Sie auch zu unserem Q1-Call begrüßen. Vor ziemlich genau 2 Monaten haben wir ja unsere neue Wachstumsstrategie präsentiert. Diese wurde auch vom Kapitalmarkt durchaus positiv aufgenommen. Es gab allerdings auch teilweise noch Skepsis hinsichtlich der von uns kommunizierten Ziele und Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen sollen. Und das ist natürlich auch begründet, weil es in der Historie durchaus die eine oder andere Enttäuschung gab, wurde was versprochen und nicht geliefert. Das ist mir bewusst. Daher weiß ich auch, dass wir ohne Wenn und Aber liefern müssen, was wir versprochen haben. Und wir werden es auch tun. Das erste Quartal ist, wie Sie alle wissen, vom Volumen und operativ immer das schwächste Quartal des Geschäftsjahres. So wird es auch dieses Jahr 2017-18 sein. Der Auftragseingang aus China lag wie erwartet aufgrund der Messe ca. 20% über dem Vorjahr. Wir sind mit dem Messeverlauf zufrieden. China kommt langsam wieder zurück. Wir erwarten aber vor allem in Europa eine Normalisierung des Auftragseingangs nach der Drupa im Vorjahr. Wir haben ja diesmal Drupa und China-Messe nah beieinander gehabt. Insgesamt liegen wir deutlich über den vorangegangenen Quartalen, weshalb wir zuversichtlich sind, mit dem gestiegenen Auftragsbestand auch den angestrebten Umsatz zu erreichen. Positiv ist, wir haben unsere Profitabilität von April bis Ende Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum substanziell verbessert. Das zeigt sich auch in unseren Ergebniszahlen, auf die mein Kollege Dirk Kalibe gleich im Detail eingehen wird. Ich möchte mich heute auf unsere strategische Weiterentwicklung konzentrieren. Wir haben bereits im ersten Quartal zahlreiche Einzelmaßnahmen initiiert bzw. auch schon realisiert, die unsere strategische Fokussierung auf die zentralen Themen, die ich ja genannt habe, Technologieführerschaft und Innovation, digitale Transformation und operative Exzellenz betreffen. Zum Thema technologische Führerschaft und Innovation möchte ich anmerken, erstmal grundsätzlich, der Markt für digital gedruckte Verpackungen wächst um fast 20% pro annum und wir spüren diese große Nachfrage vor allem bei Kunden aus der Pharmaindustrie und bei Fallschachteln aller Art. Auf der diesjährigen Messe in Peking, der China Print und der Interpack in Düsseldorf haben wir als Vorreiter für die Digitalisierung der Branche präsentiert, was zu sehr positiven Impulsen beim Auftragseingang führte. Unsere starke Marktstellung beim industriellen Verpackungsdruck zeigt sich darin, dass wir im Offset-Bereich die klare Nummer 1 sind. Allein in den Segmenten Packaging und Label verkaufen wir fast so viele Druckwerke wie unser nächster Wettbewerber insgesamt über alle Segmente hinweg, also Commercial und Packaging. Und im Digitalbereich sind wir mit der ersten industriellen Verpackungsdruckmaschine Primefire für die nächsten 2 Jahre bereits ausgebucht. Und wir sind auch der Erste, der überhaupt ein solches Produkt anbietet. Auch bei unserer digitalen Etikettendruckmaschine von Gallus sind wir sehr erfolgreich und auch hier als Innovationsführer am Markt unterwegs. Die Kunden können mit der Gallus Labelfire rund 1/4 der Produktionskosten gegenüber vergleichbaren anderen Digitaldrucksystemen einsparen. Und das ist ein echter Vorteil. Der Serienhochlauf der Maschine ist gestartet. Wir produzieren zunehmend mehr Maschinen. Und das Interessante ist, einer der ersten Kunden, das ist immer der schlagende Beweis, hat bereits die zweite Maschine bestellt. Wir sind also hier sehr erfolgreich unterwegs. Zum Thema digitale Transformation. Hier möchte ich Ihnen kurz einige Beispiele der internen und externen Weiterentwicklung vorstellen. mit der Übernahme des Softwareanbieters DocuFi, wir haben ja darüber berichtet, stärkt Heidelberg den neuen Geschäftsbereich Digital Platforms und baut sein Industrie 4.0 Angebot aus. Im Bereich Verbrauchsmaterialien haben wir das Geschäft mit Lacken und Druckseilchemikalien in der Region EMEA von Fujifilm akquiriert, um auch uns auf der Consumer-Seite stärker aufzustellen, was Kompetenz und auch Kapazität angeht. Intern nimmt unser E-Commerce-Thema immer mehr Fahrt auf. Ziel ist es, mit unseren E-Commerce-Plattformen zum wichtigsten Absatzkanal im Lifecycle unserer Maschinen, aber auch bei Maschinen von Dritten zu machen. Bislang setzen wir mit rund 80.000 Aufträgen mehr als 100 Millionen Euro in unseren E-Shops im Jahr um, vor allem mit Verbrauchsmaterialien. Und wir wollen das in Zukunft stärker vom E-Shopping zum echten E-Commerce entwickeln. In den Zahlen soll immer mehr die gesamte vernetzte Wertschöpfungskette Maschine, Verbrauchsmaterialien, Service widerspiegeln. Das Schlagwort ist, ich habe es auch schon genannt, One-Stop-Shopping und Smart-Shopping bis hin zu den avisierten Subskriptionsmodellen für unsere Kunden, wo wir ihnen nicht nur helfen, dass es glatt läuft, sondern auch ihre Profitabilität zu erhöhen. Und das dritte Stichwort, ein wesentliches, operative Exzellenz. Wir sind auf gutem Wege, die avisierten Effizienz- und Kostensenkungspotenziale von 50 Millionen mit Maßnahmen zu hinterlegen. Jetzt geht es an die Umsetzung der Effizienzverbesserung auf allen Ebenen. Im ersten Quartal haben wir bereits eine verbesserte Logistikeffizienz erreicht durch einmal Optimierung des Tarifmodells im Logistikbereich und auch Erwerb des Logistikzentrums. Letztgenanntes allein spart uns 4 bis 5 Millionen pro Jahr dank einer deutlich günstigeren Finanzierung. Die in den kommenden 18 Monate anstehende Verlagerung unseres Forschungs- und Entwicklungszentrums nach Wiesloch wird uns auch helfen, weitere 4 bis 6 Millionen pro Jahr einzusparen. Dann bei unserer Tochter Gallus werden wir die Zahl der Maschinenplattformen von bislang 4 auf nur eine reduzieren. Das spart richtig viel Geld. Wir machen auch heute noch viel zu wenig aus unserem weltweiten Produktionsnetz. Wir werden in Wiesloch in Zukunft viel stärker auf die Performance-Maschinen und die Digitaldruckmaschinen konzentrieren. Zudem wird die dortige Fertigungskapazität durch die zunehmende Altersfluktuation verringert und arbeitsintensivere Tätigkeiten werden wir stärker im rund ein Drittel günstigeren Werk in Brandenburg erbringen. Auch die chinesische Fabrik wird noch nicht optimal genutzt. Ziel ist es, dort vermehrt Brot- und Buttermaschinen zu produzieren und die Kapazitäten und die Kompetenz, die wir dort inzwischen haben, noch besser nutzen zu können. Ich möchte ausdrücklich betonen, wir gehen hier an die Unternehmensstrukturen und Prozesse, also Operational Excellence. Ein breiter, flächendeckender Personalabbau ist weder vorgesehen noch sinnvoll. Der ist nämlich bereits erfolgt. Auch auf der Finanzierungsseite sind wir auf einem guten Weg. Mein Kollege Dirk Kalebe wird gleich näher darauf eingehen. Dank der Ende des Berichtszeitraums nahezu vollständig in Eigenkapital gewandelte Anleihe steigt unsere Eigenkapitalquote und die Zinskosten sinken um rund 5 Millionen Euro jährlich. Weitere Zinskostenreduzierungen sind in den kommenden Jahren fest eingeplant. Also das Ziel auf eine Zinsbelastung von um 20 Millionen ist hier durchaus in Sicht. Es tut sich vieles im Hause Heidelberg. Wir sind zuversichtlich, unsere für 2022 aufgestellten Wachstums- und Profitabilitätsziele mindestens erreichen zu können. Hinsichtlich der im Juni bekannt gegebenen Konzernziele für 2022, also Konzernumsatz bis zu einer Größe von 3 Milliarden Euro, EBITDA von 250 bis 300 Millionen, Nettoergebnis größer 100 Millionen, sehen wir angesichts der guten Nachfrage nach dem digitalen Produktportfolio im Verpackung- und Etikettendruck und der Expansion und verstärkten Vernetzung im digitalen Geschäftsmodell, also die Verknüpfung von Equipment, Consumers und Service auf sehr guten Kurs. Und ich freue mich darauf, Ihnen auch in Zukunft die Fortschritte, so wie sie dann eintreten, transparent präsentieren zu können. Und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Dirk Kalebe, der Ihnen die Zahlen vorstellen wird. Dankeschön.
Ja, auch guten Morgen von meiner Seite. Ich würde wie sonst durch die drei Rechenwerke gehen. Einerseits Aussagen zum Volumen treffen, etwas zur Profitabilität sagen und dann die Bilanz und die Liquidität kurz erläutern, bevor ich dann ein Schlussstatement mache. Die Zahlen des ersten Quartals liegen bei uns im Plan. Wir sind auf gutem Wege, die Jahresziele zu erreichen. Was heißt das konkret? Der Auftragseingang liegt mit 629 Millionen unter dem Vorjahr, in dem Heidelberg erfolgreichen Messeauftritt auf der Drupa hatte. Die Messe in China in diesem Jahr, Herr Hunsdorf hat es ausgeführt, war sehr erfreulich. In China liegen wir 20% über dem Auftragseingang. Aufgrund des höheren Auftragsbestandes zu Beginn des Jahres lag der Umsatz im ersten Quartal bei knapp 500 Millionen. Er liegt leicht über dem Vorjahr und wir sind hier im Rahmen unserer Planung unterwegs. Dazu trugen insbesondere auch Umsätze in China und in Westeuropa bei. Zum Stichtag ist der Auftragsbestand gegenüber dem Jahresbeginn erfreulicherweise angewachsen und liegt jetzt bei rund 600 Millionen. Insgesamt gehen wir im Gesamtjahr aufgrund des Basiseffektes aus der Drupa davon aus, einem Vorjahresvergleich schwächeres Geschäft in Europa und ein etwas stärkeres Geschäft in Asien zu sehen. Insgesamt erwarten wir einen stabilen Umsatz auf Vorjahresniveau. Wir hatten das im Rahmen der Guidance bereits ausgeführt. Im Rahmen der Profitabilität gilt herauszustellen, dass das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis deutlich auf 14 Millionen verbessert werden konnte. Wir haben eine Marge von knapp 3% erreicht. Das Finanzergebnis verbesserte sich auch aufgrund der geringeren Zinskosten weiter, sodass wir unter dem Strich das Nettoergebnis im Quartal mit nur noch minus 16 Millionen deutlich verbessert hatten. Im Vorjahresvergleich waren es noch minus 37 Millionen, also über 20 Millionen Verbesserung in einem Quartal. Der Free Cashflow fiel mit minus 13 Millionen leicht negativ aus, beinhaltete aber die Zahlung für Unternehmens- und Immobilienverkäufe. Wenn man diese drei Elemente mit hineinrechnet, war sogar der Free Cashflow im ersten Quartal positiv. Das Eigenkapital, in der Vergangenheit häufiger diskutiert, stieg weiter an, im Wesentlichen durch die Wandlung einer Wandelanleihe in Aktien und den leichten Anstieg der Pensionszinssätze. Hier liegen wir jetzt bei 2,5, ich würde sagen in der Mitte zwischen 2 und 3%, relativ stabil. Die Eigenkapitalquote liegt damit in Summe nun bei 17%, zum Ende März waren das immer noch rund 15%. Die Nettofinanzverschuldung wurde durch die Wandlung der Anleihe weiter reduziert, beträgt nun 230 Millionen. Im Verhältnis zu unserem EBITDA bringt uns das zu einem Leverage weit unter dem Zielwert von 2 und zeigt unseren finanziellen Handlungsspielraum. Die Tilgung der Wandelanleihe hat uns unserem Ziel näher gebracht, das Zinsergebnis nachhaltig zu verbessern. Wir wollen die Zinskosten von letztjährig 34 Millionen auf in Zukunft 20 Millionen oder darunter jährlich reduzieren. Hier sind wir auf einem sehr guten Weg. Die Optionalitäten liegen alle vor uns. Der Leverage liegt mit nun 1,2 auf dem niedrigen Niveau und komfortabel unter dem Zielniveau von kleiner 2. Es zeigt, dass wir die Finanzkraft haben, unseren Weg in die digitale Welt aktiv zu begleiten. Wir haben einen ausgewogenen Finanzierungsrahmen mit unseren drei Säulen in der Mittelherkunft. Wir haben ausgewogene Fälligkeiten. Wir sind also von da aus sehr gut aufgestellt. Wir sind nacheinander nun 2 Jahre positiv, haben 2 Jahre hintereinander einen positiven Jahresüberschuss gehabt. Man könnte sagen, das Fundament ist gebaut, damit wir auf der Basis der drei strategischen Ausrichtungen, die unser Vorstandsvorsitzender gerade erwähnt hat, nämlich Technologieführerschaft, Digitalisierung und operative Exzellenz, die Ziele in 5 Jahren erreichen. Es sollen sein rund 3 Milliarden Umsatz, die Steigerung der Profitabilität gemessen im EBITDA von 100 Millionen und damit einhergehend dann ein Nachsteuerergebnis von größer 100 Millionen. Im laufenden Jahr streben wir weiterhin einen Umsatz im Vorjahresniveau an. Die Profitabilität gemessen in der EBITDA-Marge ohne Restrukturierung soll zwischen 7 und 7,5% liegen. Hier fühlen wir uns gut aufgestellt. Soweit meine Ausführung und damit ab in die Q&A.
Meine Damen und Herren, um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unsere Geräte erreichen kann. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen nun unsere erste Frage. Thomas Feigl, Rhein-Neckar Zeitung, bitteschön.
Guten Morgen, Herr Hundsdorfer, Herr Kaliebe, Herr Fichtel. Hören Sie mich?
Ja, sehr gut.
Okay.
Morgen, Herr Feigl.
Zum einen hätte ich die Frage zur Primefire. Wie ist denn die Kapazität, wie viele Maschinen können Sie denn pro Jahr bauen? Zum Zweiten, warum haben Sie im ersten Quartal kein positives EBIT erwirtschaften können? Was sind dafür die Gründe? Dann noch eine Frage, was wird denn nach Brandenburg und China verlagert im Zusammenhang mit der Senkung der Fertigungskapazität in Wiesloch durch die demografische Entwicklung? Um wie viel wird die denn sinken in Wiesloch? Vielleicht können Sie dazu dem Themenbereich noch ein bisschen was sagen. Danke.
Ja, Herr Feigl, die Primefire befindet sich ja im Hochlauf. Also das heißt, wir werden so Größenordnung jeden Monat eine am Anfang bauen können. Das wird sich aber eben sehr schnell nach oben steigern können und die Kapazität ist nach oben offen. Spätestens im zweiten Jahr können wir alles bauen, was benötigt wird. Wir werden einfach die Kapazitäten anpassen und ausnutzen. Der Serienstart beginnt ja erst ab dem nächsten Geschäftsjahr. Und die ersten Kapazitäten sind alle ausgelastet. Die Nachfrage ist außerordentlich gut. Und wir sind auch voll im Zeitplan. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil es nicht immer grundsätzlich so ist bei neuen Entwicklungen. Die erste Feldtestmaschine ist, die produziert seit einem guten halben Jahr verkaufsfähige Produkte und die zweite wird auch noch in diesem Kalenderjahr ausgeliefert. Die Entwicklung ist sehr, sehr zufriedenstellend.
Zum EBIT, Herr Feigl, relativ einfach. Ja. Wir machen ja knapp unter 500 Millionen Umsatz. Wenn man das mal 4 nimmt, wären es 2 Milliarden. Bei 2 Milliarden haben wir es noch nicht geschafft, ein positives EBIT zu erreichen. Wir sind bei knapp einer schwarzen Null, also von da aus ist das Ergebnis schon gut. Kommen wir aber auf das Volumen größer 2,5 Milliarden, werden wir unsere Zielprofitabilität, so hatten wir es beide ausgeführt, sicherlich erreichen. Es liegt einfach an dem schwachen Volumen des einen Quartales. Wenn Sie das jetzt auf, ich sage mal, modernen LTM, Last 12 Months, 12 Monatsbasis nehmen, haben Sie ja gesehen, dass wir ungefähr bei 100 Millionen Profitabilität im EBIT vor Restrukturierung gelegen haben. Und das ist dann der inkrementelle Zusatzumsatz von rund 500 Millionen über diese Basis von hier rechnerisch gesagt einfach 2 Milliarden. Also von da aus haben wir dort keinerlei, wie soll ich sagen, Befürchtung wäre falsch. Wir sind vom Grundsatz sehr gut unterwegs. Es läuft alles von der Profitabilität. Und wir werden ja auch im zweiten Halbjahr den erwarteten höheren Umsatz haben. Genauso wie wir es im letzten und im vorletzten Jahr auch hatten.
Ja, danke.
Der dritte Punkt war Fertigung. Ja. Das Nutzen der Altersfluktuation, am Anfang jetzt noch langsam ist, die aber in wenigen Jahren deutlich ansteigen wird. Da haben wir noch zum Schluss noch nicht entschieden, in welchem Umfang wir die Fertigungskapazitäten hier behalten oder auch nach Brandenburg tun. Wir werden aber das so, wie wir den Spielraum eben durch die Altersfluktuation kriegen, unter Kosten- und Effizienzgesichtspunkten optimieren. Das ist jetzt noch zu früh, da echte Zahlen zu nennen.
Okay. Ja, danke schön.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Ilona Wissenbach von Reuters, bitteschön.
Ja, guten Morgen. Ich wollte eigentlich nur mal mit Blick auf das Margenziel wissen und danach, wo Sie jetzt sind mit den knapp 3%, wie Sie das dieses Jahr erreichen wollen. Wird das denn mehr über Kostensenkungen kommen oder schon über operative Gewinnsteigerungen aus den auch zum Teil neuen Geschäften?
Ja, wir haben natürlich noch den Hochlauf im Digitalgeschäft, Frau Wissenbach. Wir investieren ja noch. Herr Hundsdorfer hat es gerade ausgeführt, Primefire und Labelfire sind im Hochlauf, also insofern haben wir noch Vorleistung für Erträge in der Zukunft. Deswegen hatten wir beim mittelfristigen Ausblick ja auch gesagt, 200 bis 250 Millionen Zusatzvolumen bringen dann auch 500 Millionen in Summe Volumen mehr bringen auch mehr Ergebnis. Zum einen auf der langfristigen Seite und im kurzfristigen Bereich haben wir durch die Kosteneffizienz, die wir in den letzten Jahren angegangen haben und durch weitere Maßnahmen, die wir initiieren, die Sicherheit, dass wir irgendwo bei 7 bis 7,5% EBITDA liegen. Hier gilt fast die gleiche Antwort wie vorher, wie Herrn Feigl. Wenn wir denn mit dem Mehrvolumen zum Jahresende auf 2,5 Milliarden kommen, dann haben wir ja in der Run-Rate wesentlich mehr Umsatz. Und das bringt dann natürlich auch eine verbesserte Kostenposition, sodass wir hier einen Mix haben zwischen weiterhin Vorleistung in die Zukunft und aber auch Fokussierung auf der Aufgabenseite auf der anderen Seite, um hier die Mindestprofitabilität einzuhalten.
Danke.
Bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Klaus Hofter, die Rheinpfalz. Bitte schön.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich habe zwei Fragen. Zum einen hätte ich gerne gewusst, ob im Bereich Digitalisierung weitere Beteiligungen oder Zukäufe geplant sind. Und zum anderen, ob bei erfolgreichem Geschäftsverlauf mittelfristig vielleicht ein Aufbau von Arbeitsplätzen möglich ist. Sie haben ja, Herr Hunsdorfer, davon gesprochen, dass kein flächendeckender Personalabbau geplant sei. Aber jetzt mit Blick auf die nächsten ein, zwei Jahre die Frage, wenn die Geschäfte so laufen, wie Sie sich das vorstellen, ob es möglicherweise auch zum Aufbau kommen könnte.
Ja, guten Morgen, Herr Hofter. Zunächst mal, wenn es passende Akquisitionsmöglichkeiten gibt, die uns helfen, und da geht es mir nicht oder uns nicht um Umsatz, sondern um Kompetenz, das uns einfach an den Dingen bei der Digitalisierung schneller macht, dann werden wir das tun. Und wie Sie ja vorher von Herrn Kalibe gehört haben, haben wir auch die finanziellen Spielräume, es zu tun. Deshalb ja, wenn wir über die passenden wenn wir an die passenden Themen drankommen und wir suchen hier auch systematisch danach. Also nicht, dass wir das zufällig überlassen, sondern wir gucken, wo können wir die Dinge beschleunigen. Aufbau würde ich sagen eher nicht in den nächsten Jahren, Personalaufbau, aber mit Sicherheit Umbau, weil wenn Sie in eine digitalisierte Welt gehen, digitale Geschäftsmodelle aufbauen, dann, das merken wir heute schon, fehlen Ihnen Kompetenzen und manche Kompetenzen brauchen Sie auch nicht mehr oder auch von der Menge her nicht. Auch hier werden wir im Zuge auch der Fluktuation und der normalen und der Altersfluktuation das Unternehmen umbauen und auch im einen oder anderen Fall auch mal jemand, der nicht mehr passt, auch austauschen. Auch das wird wirklich nötig sein.
Vielen Dank.
Wir nehmen nun die nächste Frage. Michael Roth von der Mannheimer Morgen. Bitte schön.
Guten Tag, die Herren. Hier ist Roth. Ich habe zwei Fragen. Zum einen würde ich gerne wissen, was denn künftig in Brandenburg gemacht werden soll und um wie viel das da billiger ist im Vergleich zu Wiesloch. Und dann würde mich noch interessieren, wie denn der Umzug der F&E-Sparten von Heidelberg nach Wiesloch vonstatten gehen soll. Dankeschön.
Also, wir machen heute bei Heidelberg durchaus manche Teile, die man eher nicht selbst macht, weil sie so einfach sind, die man auch bequem irgendwo zukaufen kann. Und das passiert sowohl in Wiesloch als auch in Brandenburg. Und ich sage mal, diese Teile werden wir zukünftig irgendwann auch nicht mehr machen, sondern machen lassen und zukaufen, wie es übrigens alle Unternehmen machen. Die frei werdenden Kapazitäten für anspruchsvolle Fertigungsteile. Also Brandenburg ist ein reines Fertigungswerk. Da werden nur Teile produziert, keine Maschinen gebaut und das wird auch so bleiben. Die werden wir eben so, wie es die Kapazitätsverhältnisse durch die Altersfluktuation erlauben, in Brandenburg machen. Und wir haben dort einen Kostenvorteil von rund 30% gegenüber Wiesloch, den wir natürlich auch gerne nutzen möchten.
Zum Umzug FEZ, da wird es so sein, dass wir ja mit den Baumaßnahmen hier in Wiesloch einen straffen Zeitplan haben. Wenn alles gut läuft, Herr Roth, sollte der in 2018 zu Ende sein, sodass wir idealiter Ende 2018 einziehen können in Wiesloch und dann in Abhängigkeit von den entsprechenden Arbeitsplätzen auch von Heidelberg hier rüberziehen. Wir haben auch die Freiheit, das notfalls ins 19er Jahr hineinzuziehen, aber gewünscht wäre, Ende 2018 den Umzug gestartet oder umgesetzt zu haben. Also noch knapp anderthalb Jahre von heute.
Dankeschön.
Bitte.
Meine Damen und Herren, zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Die nächste Frage kommt von Professor Karl Malik, Premedia Newsletter GmbH. Bitte schön.
Einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage, die auf die strategische Positionierung rund um den Start der Primefire 106 bei Aspron beispielsweise zielt. Wie weit wird denn die Digitalisierung im Sinne des dann wahrscheinlich komplett autonomen Druckvorganges in Ihrer Entwicklungsabteilung vorangetrieben werden und welche Funktionalitäten sind da additiv noch vorstellbar?
Ja, guten Morgen, Herr Professor Malik. Das ist ja einer der wesentlichen Vorteile auch des Digitaldrucks neben den kleinen Auflagen, dass das Drucken autonom ist, also auch von der Qualifikation, zumindest solange die Maschine funktioniert und läuft, unabhängig ist. Was wir natürlich hier entwickeln, ist auch die gesamte Kette davor, und das ist ja eine der Stärken von Heidelberg, dass unsere Kunden, die ja durchaus neben ihren Offset-Maschinen heute schon auch Digitaldruckmaschinen verwenden, wir verkaufen ja auch welche, es ist ja nicht so, dass Heidelberg nicht im Digitaldruck drin ist mit Versafire, auch praktisch zum letztmöglichen Zeitpunkt entscheiden können, welchen Weg soll der Auftrag nehmen, soll er über unsere Workflow-Software, über die Digitaldruckmaschine oder die Offset-Druckmaschine gehen. Und wenn Sie sich die letzte Entwicklung anschauen von unseren Offset-Druckmaschinen, dann sind wir auch hier bereits beim autonomen Drucken angelangt. Die Qualifikation des Druckers hat sich komplett verändert. Ich sage mal von Handwerker und Künstler, wie bei den meisten Wettbewerbsmaschinen, wo noch sehr viel manuell justiert und eingestellt werden muss. Das ist ja in der entsprechenden Ausprägung unserer Offset-Druckmaschinen auch heute schon so, dass es unabhängig ist vom Bediener. Der muss nichts mehr einstellen oder was er tun muss, wird ihm angezeigt und wird angeleitet. So, und die Entwicklung, und zwar parallel, sowohl für Digitaldruck, für die Primefire, aber auch für unsere Speedmaster, wird weitergehen. Denken Sie mal nur an die Geschäftsmodelle, die ich ja innerhalb der Strategie vorgestellt habe, dass unsere Maschinen, das gilt nicht nur für die Primefire, das gilt auch bereits heute für unsere gesamten Speedmaster-Maschinen, zu jedem Zeitpunkt wissen, wie es ihnen geht, was sie tun, was sie verbrauchen und dort natürlich auch die ganze Versorgung, alles was eben in der Supply Chain, um diese Druckaufträge abwickeln zu können, dass das automatisiert werden kann und automatisiert werden wird. Das sind die Themen, wo es in Hinsicht der digitalen Entwicklung weitergehen wird.
Das ist ein sehr umfassendes Entwicklungsszenario. Vielen Dank.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Georg Buschmann, Wirtschaftswoche, bitteschön.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage zum Nachsteuerergebnis. Das hat ja im ersten Quartal einen ordentlichen Sprung gemacht. Da würde ich gerne wissen, wie setzt sich der zusammen? Und zum anderen, wieso hält dieser Effekt im Gesamtjahr nicht an, wenn ich mir die Prognose anschaue, dass das Nettoergebnis nur moderat steigen soll?
Ja, Herr Buschmann, Kalibe. Wir haben natürlich etwas operative, besseres erstes Quartal. Und wir kommen mit einem etwas geringeren Finanzergebnis daher. Und wir müssen im Gesamtjahr betrachten, dass wir in diesem Jahr vielleicht eher auch in der Steuerzahlung hineinkommen, während wir im letzten Jahr noch Steuererträge hatten. Von da aus, wenn man über das Nachsteuerergebnis des Gesamtjahres redet, ist die Steuerzeile eine relativ entscheidende, weil mit Vorsteuergewinn kommt eigentlich eine Steuerzahlung, die wir im letzten Jahr nicht hatten. Hingegen ist das für uns nicht das Allerentscheidendste. Fokussierung ist uns wichtig, dass wir in Summe um im operativen Ergebnis eine Profitabilität erreicht haben, die uns dazu führt, dass wir mit all dem, was darunter kommt, nach Steuer in Summe positiv sind. Und das habe ich Ihnen vorher ausgeführt. Jetzt hatten wir zwei Jahre mit knapp 30, dann 35 Millionen Profit. Und vorher hatten wir ja ein paar Jahre, wo wir deutlichst negativ waren. Die kumulierten Verluste will ich nicht nochmal nennen, aber wir sind jetzt hier wieder auf einem normalen Niveau, sodass ich dann auch versucht habe zu sagen, das Fundament ist bereitet, dass wir auf dieser Basis mit einer stabilen Finanzierung und einem guten Finanzrahmen nach vorne schauen können, sowohl die Profitabilität weiter zu steigern, als auch die Liquidität zu nutzen, halt den Umbau und die neue Zielrichtung anzugehen.
Gibt es weitere Fragen, meine Damen und Herren?
Wir haben zurzeit keine weiteren Fragen. Entschuldigung, Herr Michael Roth von der Mannheimer Morgen hat noch eine Frage. Bitte schön, Ihre Leitung ist geöffnet.
Einen habe ich noch. Herr Hunsdorfer, Sie sagten, Brot- und Buttermaschinen werden künftig in China produziert. Können Sie mal sagen, von den Volumina, wie viel das ausmacht? Entschuldigung. Was dann künftig nicht mehr in Wiesloch, sondern in China produziert wird?
Das sind zunächst mal ja Standardmaschinen, die unsere Chinesen inzwischen auch sehr, sehr ordentlich bauen können. Und wir haben jetzt sind dabei, eine Baureihe zu verlegen, aber das sind immer noch sehr überschaubare Größen. Es sind noch einfachere Maschinen, jetzt nicht mehr Maschinen, die in einer Ausführung, sondern eben auch kundenspezifische Maschinen für den Weltmarkt. Wir reden da über vielleicht, ja, ich kann es noch nicht genau sagen, 100, 150 Druckwerke.
Dankeschön.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir haben keine weiteren Fragen.
Ja, dann vielen Dank.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann möchte ich mich für Ihr Interesse an Heidelberg bedanken. Ich denke, das möchte ich zum Abschluss schon nochmal sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind erfolgreich unterwegs, die formulierte und auch kommunizierte Strategie Zug um Zug umzusetzen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Q2-Call, wo wir Ihnen dann hoffentlich auch wieder weitere Fortschritte präsentieren dürfen. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.